Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Hesekiel 36, Vers 26. Ich lese noch ein paar Worte drumherum. Gott spricht, und ich will euch aus den Völkern herausnehmen und will euch sammeln aus allen Ländern und will euch in euer Land bringen. Dann die Jahreslosung. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist will ich in euer Inneres geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleische entfernen und euch ein Fleisch und das steinerne Herz aus eurem Fleische entfernen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will euch erretten von allen euren Unreinheiten. Und ich werde die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, damit ihr nicht fernerhin die Schande der Hungersnot hinnehmen müsst unter den Heiden. Ihr aber werdet an euren bösen Wandel und an eure unguten Taten gedenken und Ekel empfinden für euch selbst um eurer Verschuldung und eurer Gräuel willen. Nicht um euretwillen handle ich, spricht Jahwe, das sei euch kundgetan. Am Tag, da ich euch reinige von allen euren Verschuldungen, will ich die Städte bevölkern und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Und das verödete Land soll wieder bestellt werden, statt dass es als Wüste daliegt vor den Augen jedes Vorübergehenden. Und man wird sagen, dieses verödete Land da ist der Garten Eden geworden. Und diese in Trümmer liegenden, verödeten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die rings um euch noch übrig gebliebenen Völker sollen erkennen, dass ich, Jahwe, das Zerstörte baue und das Verödete bepflanze. Ich, Jahwe, habe es gesagt und tue es auch. Ich weiß nicht, auf welchem Ohr wir solche Verse in der Bibel hören. Vielleicht hören wir die Worte als einen Wunsch für die zerstörten Städte dieser Welt. Am Tag, da ich euch reinige von allen euren Verschuldungen, will ich die Städte bevölkern und die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden. Und das verödete Land soll wieder bestellt werden. Ja, das ist bei Gott möglich. Hier ist aber zu geschichtlicher Stunde Israel angesprochen. Und es ist eine hoffnungslos verfahrene Situation. Dieses Volk, erwählt und ausgestattet mit einem herrlichen Land, hat Gott verachtet und hat damit auch Gott in den Schmutz gezogen. Gott sieht darauf nun mit ekelerfüllter Abscheu. Man könnte damit rechnen, dass wer Gott missachtet, dass es da so eine Dynamik gibt, dass man sich dadurch automatisch selbst zerstört. Aber Gott sagt, es ist er selbst. Er, der den Zorn ausgießt und sein Volk, das ist die Strafe, unter die Völker zerstreut. Und dann reden die Heiden, guck sie dir mal an, Gott hat sein Volk doch fallen gelassen. Gottes Absicht war, ein glückliches und gesegnetes Volk zu haben. Ein Volk, das seinen Namen unter die Völker trägt und das sein Name mit Achtung und Respekt in den Mund genommen wird. Von seiner Gemeinschaft mit Gott sollte Israel künden, wie ein Licht in der Welt. So hat es auch jemand heute gebetet in der Gebetsgemeinschaft, wir als Stadt auf dem Berg, das kann man ja hier auch denken so, in der Mühle, wir das Licht der Welt. Das sei war Israel gesagt, ihr sollt doch das Licht in der Welt sein, ihr sollt ein gutes, klares Zeugnis in die Welt bringen. Was Israel tut, das ist bei uns auch so, fällt auf Gott zurück. Statt eines klaren Zeugnisses für Gott, gibt Israel nur Ärgernis für Gott ab. Israel ist ja nicht deswegen von Gott erwählt, dass Israel Gott im Schoß sitzt und von ihm gehätschelt wird, sondern es hat ja auch einen Auftrag. Der Ziel dieser Erwählung ist, dass Gott durch sein Volk Israel in die Völker hineinwirkt. Und man hat den Eindruck, Gott und sein Volk haben sehr entgegengesetzte Ziele. Das Volk verliert sich so im ich-bezogenen Selbstbedauern, aber Gott handelt um seines Namens willen. Gott soll wieder zur Ehre kommen. Platz im Denken, Platz im Handeln der Menschen einnehmen. Sein Name soll geheiligt werden. Und das geschieht, wenn Gott sich treu bleibt und er bleibt sich treu. Gott handelt nicht wegen des Ansehens Israels, sondern für seinen eigenen Offenbarungsanspruch. Den will er rechtfertigen. Und darum fällt ihm nichts anderes ein, als zur Neuschöpfung anzusetzen. Die Heimführung Israels ist nicht der Mittelpunkt des Heils, sondern es ist so ein Vorspiel, dass Israel in die Heimat zurückkehrt. Das Heil, das Gott eigentlich gibt, greift viel tiefer. Der erste Akt dieses Heils ist die Erneuerung durch die Reinigung von aller Unreinheit. Diese Vergebung Gottes ist imstande, die Unreinheit des Menschen zunichte zu machen und damit Umkehr möglich zu machen. Und hier denken wir nicht nur an das Volk Israel damals, sondern da kann man an jeden Einzelnen denken, damals und auch heute und auch an uns selbst. Und das deckt sich dann mit dem Neuen Testament, wo wir im 1. Korintherbrief lesen: Aber jetzt seid ihr reingewaschen, ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt von seinem Urteil bestehen, denn ihr seid mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Altes Testament und Neues Testament decken sich hier in dem Gekreuzigten. 1. Korinther 6, Vers 11. Was für eine Macht hat die Erneuerung? Wir Menschen werden reingewaschen, als reingewaschen angesehen, als ihm zugehörig angesehen, als Leute, die vor ihm bestehen können, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und noch etwas, zur Reinigung tritt auch der zweite Akt, und da sind wir bei der Jahreslosung: Ein neues Herz und einen neuen Geist will Jahwe schenken. Das bekommen wir nicht selber hin mit dem neuen Geist und dem neuen Herzen. Wir dürfen ein neues Herz und einen neuen Geist als die Verleihung eines neuen Willens und einer neuen geistigen Gesamtverfassung verstehen. Aber die neue Schöpfung ist auch notwendig, weil Israel für Gott unempfindlich geworden ist. Und das kennen wir vielleicht von uns selber auch, dass wir für das Wirken Gottes unempfindlich werden. Und dann ist man auf einmal verschlossen für all die Mahnungen, die Gott gibt. Israel ist widerspenstig geworden, verstockt, überhaupt nicht in der Lage dazu, einen eigenen Entschluss zu fassen. Und hier bedarf es eines Operateurs, der das Herz wechselt. Da denken vielleicht manche an Christian Bernard, der am 3. Dezember 1967 die erste Herztransplantation durchgeführt hat. Seitdem gibt es ja Millionen Herzoperationen und sicherlich Tausende von Herztransplantationen. Aber das war zur Zeit Hesekiels unvorstellbar. Ein neues Herz konnte nur Gott schenken. Und das auch in ganz anderer Weise. Das ist ganz anders gemeint. Und diese Zusage hat ja dann auch die Ergänzung: Und ich lege einen neuen Geist in euch. Und da gibt es keinen Arzt, der den Geist wechseln kann. Es geht um die Verbindung des Menschen mit der Macht Gottes, mit seiner Macht, mit der Macht seines Geistes. Und diese Verbindung schenkt uns Kraft, unser Leben nach Gottes Geboten zu gestalten. Erst durch seinen Geist ist die Verbindung zu Gott überhaupt möglich. Nur wenn Gott uns seinen Geist gibt, können wir in einer engen Verbindung mit Gott leben. Und dann ist ein Rückfall in das alte Wesen auch unmöglich. Es sei denn, man kommt auf so eine Stelle wie Hebräer 6, Vers 4 bis 6, wo man dem Geist absagt. Es kommt zu einem Bund zwischen Gott und Mensch. Eine Verbindung des Bundes Gottes mit jedem einzelnen Glied seines Volkes. Und da hören wir längst nicht mehr allein für Israel, sondern da hören wir für uns. Denn das ist ja Pfingsten geschehen, dass es diese Verbindung gibt zwischen Gott und uns, zwischen Gott und mir. Seit Pfingsten für jeden möglich, für alle Welt, für jeden, der das annimmt. Aber die Wende muss Gott schenken. Wir haben mal früher gesungen: Als ob es so sein muss, geht alles so weiter bis zum bitteren Ende oder bis wir uns ändern. Und dann heißt es: Es sei denn, Gott bringt die Wende. Gott muss das wenden. Allein, dass wir nur hören und vielleicht einen guten Vorsatz haben, guten Willens sind, das reicht nicht. Gott muss es bringen. Der gute Spurgeon hat dafür eine Beispielgeschichte geschrieben. Heißt nicht geschrieben, erfunden, sondern erzählt. Und die möchte ich uns mal vorlesen, weil sie deutlich macht, was Gottes Geist möglich macht. Ein lieber Freund, Gefängnisprediger, erzählte mir eine Geschichte. Mein Freund hatte unter seinen Gefangenen einen Mann, der besonders brutal und dabei äußerst listig und abstoßend war, sodass auch die anderen Gefangenen sich vor ihm fürchteten. Er konnte die scheußlichsten Gewalttaten begehen, ohne auch nur das Geringste zu fühlen. Man nannte ihn den König der Meuchelmörder. Der Gefängnisprediger hatte schon verschiedene Male zu ihm gesprochen, aber nicht einmal eine Antwort erhalten. Der Mann lehnte sich gegen alles auf, das ihm gesagt werden mochte. Schließlich gab er seinen Wunsch zu erkennen, ein gewisses Buch zu lesen. Aber da sich dasselbe nicht in der Gefängnisbibliothek befand, wies ihn der Prediger auf die Bibel hin, die er in seiner Zelle hatte, und sagte: Haben Sie jemals in diesem Buch gelesen? Er gab keine Antwort, warf dem Fragenden aber Blicke zu, als ob er ihn töten wollte. Dieser aber wiederholte in aller Freundlichkeit die Frage und fügte hinzu, dass der Gefangene finden werde, dass die Bibel wert sei, gelesen zu werden. Mein Herr, sagte der Gefangene, Sie würden solche Frage nicht an mich stellen, wenn Sie wüssten, wer ich bin. Was habe ich mit einem Buche dieser Art zu schaffen? Der Gefängnisprediger bedeutete ihm, dass ihm sowohl das Vorleben wie der Charakter des Gefangenen bekannt sei. Und dass er ihm gerade deshalb die Bibel als ein Buch empfehle, das durchaus für ihn passend sei. Das Buch würde bei mir gar nichts ausrichten, rief der Gefangene aus, denn ich bin so völlig abgestumpft, dass ich nichts mehr fühle. Und seine Faust zusammenballend schlug er gegen die Gefängnistür und sagte, mein Herz ist so hart wie dieses Eisen. Es gibt in keinem Buche etwas, das mich so rühren könnte. Nun, sagte der Prediger, dann tut Ihnen eben ein neues Herz Not. Haben Sie jemals etwas vom Gnadenbunde gelesen? Auf diese Frage ging der Gefangene merkwürdigerweise ein, indem er fragte, was er mit solcher Gnade meine. Mein Freund, schreibt Spurgeon, antwortete, hören Sie diese Worte, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Diese Worte trafen den Gefangenen wunderbar. Er bat darum, dass ihm diese Stelle gezeigt werde, wenn sie für ihn in der Bibel stände. Er las die Worte wieder und wieder, und als der Prediger am nächsten Tag wiederkam, war das wilde Tier zahm geworden. O Herr Prediger, sagte er, von solcher Verheißung habe ich nie geträumt. Ich hielt es nie für möglich, dass Gott in solcher Weise zu Menschen reden könnte. Wenn er mir ein neues Herz schenken sollte, so wäre das ein Wunder der Barmherzigkeit. Doch es ist mir, fügte er etwas leiser hinzu, als ob er schon dabei wäre, dieses Wunder zu verrichten. Denn schon die Hoffnung auf ein neues Leben fängt an, mich zu rühren. So wie mich noch nie etwas in meinem Leben gerührt hat. Dieser Mann zeigte fortan einen kindlichen Geist, wurde in seinem Verhalten sanft und mild wie ein Lamm und unterwarf sich willig den Anordnungen der Gefängnisdirektion. Wie hören wir das? Da gibt es beides. Guten Willens sind wir schon. Und gerade am Jahreswechsel werden Vorsätze geschmiedet. Vielleicht haben wir damit schon aufgehört, weil wir wissen, das muss nicht zur Jahreswende sein. Vielleicht muss es überhaupt nicht sein. Es wird oft nichts. Und dann gibt es die Entdeckung, auch ich kann ja gar nicht über meinen Schatten springen. Und insofern spricht uns Spurgeons Beispielgeschichte an, wenn Gott bei einem fiesen, abgestumpften Menschen, bei einem Mörder, eine Neuschöpfung hinbekommt, warum dann nicht auch bei mir? Aber diese Erneuerung, die möchte ich mir gar nicht ausmalen, nur für mich alleine. Sie gilt ja, was Israel betrifft, für das ganze Volk. Und so hören wir mit dem dritten Ohr. Mit dem ersten haben wir gehört, was vielleicht für alle gelten könnte. Eine Stadt in Trümmern soll wieder bevölkert werden, die Ruinen wieder aufgerichtet werden. Mit dem zweiten Ohr haben wir für Israel gehört. Und mit dem dritten Ohr können wir für die Gemeinde hören. Stellt euch vor, Gott erneuert seine Gemeinde durch den Heiligen Geist. Stell dir vor, Gott bringt die Verstreuten zurück in die Gemeinde. Stell dir vor, Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Stell dir vor, Gott errettet uns von aller unserer Unreinheit. Stell dir vor, Gott vermehrt den Ertrag unserer Felder. Stell dir vor, Gott bevölkert die Gemeinde. Stell dir vor, was ruiniert ist, wird wieder aufgebaut. Stell dir vor, was verödet ist, wird wieder bestellt. Stell dir vor, man sagt, dieses verödete Land ist zum Garten Eden geworden. Die zerstörten Städte sind befestigt worden und die Menschen erkennen Jesus an. Stell dir das einmal vor, Gott sagt das wirklich zu mir, zu dir, zu uns, zu jedem von uns. Ich schenke euch ein neues Herz und lege in euch einen neuen Geist. Amen.